Herr segne Reden und Hören. Amen. Wir hören heute, liebe Gemeinde, einen Abschnitt aus dem Brief des Paulus an seine Gemeinde in Korinth. Damals wurden ja auch die Briefe des Paulus im Sonntagsgottesdienst vorgelesen, wie heute auch. Alle lauschten aufmerksam. Damals haben manchmal auch noch welche dazwischen gerufen. Heute geht das ja leider nicht. Wenn Sie es nicht verstanden haben vor allen Dingen und Sie während der Brieflesung gleich nachgefragt und haben sich danach dann auch die Köpfe heiß geredet und gefragt, was er wohl gemeint haben mag. Vielleicht auch bei diesem Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, ich lese die Verse 9 bis 17 aus dem 3. Kapitel. Denn, so schreibt Paulus, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die in mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder sehe aber zu, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren, und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen. Wird das jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Amen. Und jetzt haben wir vielleicht lauter Bilder im Kopf, die gar nicht so weit weg sind von unserer Welt, von unserem eigenen Erleben. Die Baustelle, von denen es in vielen Menschenleben in diesen irgendwie auch beunruhigenden Zeiten bestimmt hier oder da eine gibt. Vielleicht hat sogar jeder und jede von uns eine Baustelle, wo man mal dran müsste. Und dann das Ackerfeld, ein herunterbrennendes Haus, Menschen, die vor dem Feuer fliehen, Diamanten und Holz, Heu und Stroh und der Tempel Gottes. Paulus war ja ein bisschen in dieser Gemeinde in Korinth vernarrt. Er schreibt den Brief, auf dessen Worte wir gerade gehört haben, im Jahr 55, etwa 20 Jahre nach Jesu Tod. Das ist also weniger Zeit vergangen als jetzt bei uns seit dem Fall der Mauer, also noch ziemlich nah dran. Für ihn war das in Korinth eine besondere, besonders schöne Erfahrung gewesen. Denn er hat es geschafft, in diesem Teil Europas, wo die klugen und redegewandten Griechen wohnten, eine Gemeinde zu gründen. Das war gar nicht so einfach gewesen. Und sehr viele unterschiedliche Leute hatten sich von seiner Predigt anstecken lassen und hatten Christus ihr Herz geschenkt, hatten ihr Leben geändert, hatten sich taufen lassen und haben nun eine völlig neue Art der Gemeinschaft erlebt. Es gab keinen Wettbewerb und es gab kein Prahlen, also kein Angeben, keine Feindschaft und auch keine Konkurrenz. Ein wunderbarer Zustand. Die frisch gebackenen Christen trafen sich sonntags, sie feierten Gottesdienst natürlich. Sie lasen die Psalmen, beteten das Vaterunser, feierten das Abendmahl und, so ist uns das auch überliefert, dann kochten und aßen sie zusammen. Und erkundigten sich nach ihrem Leben und halfen sich, wenn Not war. Fast paradiesische Zustände. Aber sie hatten auch 1000 Fragen. Es war ja für sie alles neu, nicht so wie für uns. Wir werden ja in der Regel in einer, oder oft, das war so zumindest, dass wir in einer Familie groß geworden sind, wo man auf die wichtigsten Fragen zumindest eine Antwort haben konnte. Wann ist Jesus geboren? Oder wie ist das mit der Nächstenliebe und so? Das konnte man ja schon, haben viele von uns auch zu Hause gelernt, das ging da alles nicht. Die waren ja neu im Geschäft. Also, wenn es bei diesem, so waren die Fragen zum Beispiel neuen Glauben um Leben oder Tod und Tod geht, wenn es um die Heilung, das Heil der Seele und der Gemeinschaft geht, um eine neue Welt, wo kein Hass sein soll, sondern Hilfsbereitschaft und Respekt. Wie macht man das richtig? Wie muss man sich verhalten? Was muss man tun? Und ihr könnt euch vorstellen, dass es da auch einige Diskussionen gab. Wie heute übrigens auch. Und nachdem der Apostel abgereist war, gab es auch Unsicherheiten. Es kamen auch immer neue Wanderprediger vorbei. Die blieben einige Monate, ließen sich aushalten. Damals wurden die Prediger noch komplett sozusagen in ihrem Lebensunterhalt ausgehalten. Heute ist das ja ein bisschen anders. Heute werden wir über die Kirchensteuern, bekommen wir unser Gehalt, was auch in Ordnung ist. Damals, vor 50 Jahren, kriegten die Kollegen noch eine Wurst wenigstens mitgegeben, wenn sie beim Geburtstagsbesuch eine schöne Andacht gemacht haben. Auch das hört man, nimmt immer mehr ab. Aber das nur in Klammern. Jedenfalls blieben die einige Monate, ließen sich aushalten und dann verschwanden sie auch wieder. Sie legten das Ereignis des Todes Christi aus, erzählten von Jesus. Ein neues Testament zum Nachlesen, so wie wir es haben, gab es noch gar nicht. Als feststehenden Text, als eine Sammlung von Texten und Geschichten. Es gab nur die Geschichten über Jesus zu der Zeit, den Menschensohn und den Bruder, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Und dann gab es eben Briefe, so einen wie Paulus geschrieben hat, an die man sich halten konnte. Das war das einzig Schriftliche, was man damals hatte. Und was nun, wenn diese Prediger, diese unterschiedlichen Prediger auch unterschiedliche Sachen sagten? Das ist so der Hintergrund dessen, was wir eben auch gehört haben. Da sagt Paulus, lasst euch um Himmels Willen nicht irre machen und lasst euch nicht durch ein ander bringen. Wenn ihr, und darauf kommt es an, wenn ihr Christus und seine Liebe im Herzen tragt, dann könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen. Dann wird sich die Wahrheit Christi und die Wahrheit dieser Liebe in eurem Leben zeigen. Und diese Einsicht, liebe Gemeinde, hat sich auch durch die Zeit, auch die Kirchengeschichte immer wieder an wichtigen Stellen geäußert. In dem Wort des Augustin zum Beispiel, liebe und dann tue, was du willst. Und Martin Luther hat das darauf hingewiesen, dass aus dem Glauben die Früchte, ja, wie Früchte von einem Baum wachsen, die guten Taten, das, was wir tun sollen, wie wir uns in unserem Leben, unserem Umfeld verhalten und wie wir unser Leben gestalten. Eigentlich ganz von selbst, wenn man sich selber betrachtet, seinen, ja, manchmal auch Hemmungen, etwas zu tun, seinen Impulsen, denen man dann doch nicht nachgeht, dann denkt man, das geht doch bei mir gar nicht, aber das ist eine Grundzusage der Form, wie Christen leben können. Und diese Liebe wahrnimmt, die einem selbst geschenkt ist, und das ist, vielleicht ist das ein bisschen überspitzt gesagt, aber dass es dann wie von selbst geht. Auf der anderen Seite ist damit aber auch die Entlastung verbunden, versucht gar nicht fehlerlos zu leben. Je mehr man sich anstrengt, das ist der andere Effekt, ich muss ja mal heute mal wieder richtig gut sein, dann geht's ja auch mal schief. Ne? Und dann überschlagen sich, ich komme wieder zu dem Text zurück bei Paulus, die Bilder, er vergleicht die Gemeinde und die Menschen mit einer Baustelle und einem Ackerfeld. Ihr alle seid wie jeder Mensch und jede menschliche Gemeinde eine Baustelle und ein Ackerfeld. Er benutzt Bilder aus dem Alltagsleben. Wir bauen alle miteinander an unserem Leben, an dem Haus der Gemeinde, nicht nur an dem statischen, an der Struktur, sondern auch an dem Zusammenhalt der Menschen. Es ist also ein ständiges Bauen und am Gebäude der Kirche bauen wir auch bis ans Ende der Zeiten. Und wir sind wie ein Acker, der wächst und niemand weiß, welche Früchte er tragen wird. Es wird sich alles zeigen, dereinst. Also bauen wir unser Leben und unsere Gemeinschaft. Aber ob das Haus stehen wird und ob es bewohnbar sein wird, darauf können wir nur vertrauen. Ob die Früchte, die aus unserer geistigen Saat wachsen, genießbar sind, das können wir nur hoffen. Wichtig ist, so sagt der Apostel, dass das Fundament stimmt. Dass man sich nicht gezwungen sieht, irgendwelchen Gurus zu folgen, die uns sagen, was richtig oder falsch ist, sondern dass wir uns als Mitarbeiter Christi verstehen, als Bauleute, Gärtnerinnen und Gärtner. Und dabei ist das Miteinander wichtig, nicht das Macht haben oder das Recht haben. Und dann erweitert Paulus, er geht gerne auch mal so aufs Ganze und überblickt die ganze Geschichte des Lebens und des Menschen. Er erweitert das Bild von der Baustelle in die Zukunft hinein, in die Zukunft mit Gott hinein, der das letzte Wort hat, auch über unsere Taten, und sagt, Gott allein ist es, dem am Ende das Urteil zusteht. Das Bauwerk unseres Lebens, das Bauwerk unserer Gemeinde, unserer Kirche wird im Gericht niedergebrannt. Was unheimliche Formulierung. Aber in diesem Feuer wird sich herausstellen, ob wir mit feuerfesten Materialien gebaut haben, die einen solchen Brand überstehen, oder ob wir mit Heu und Stroh gebaut haben. Es geht also immer um alles, es geht nicht um Kosmetik und etwas Schmuck und Dekoration, sondern es geht immer ums ganze Leben. Wenn Paulus von diesem reinigenden Feuer spricht, will er uns damit jetzt keine Angst machen. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass wir in unserem Leben Dinge tun, manchmal Dinge tun, die tragfähig und haltbar sind. Und dann aber auch wieder Dinge tun, die manchmal aufflackern und wieder in sich zusammensacken, die nicht sind. Das wissen wir aber vorher alles gar nicht, weiß ich auch nicht, was trägt und was vergeht. Manchmal tun wir Sachen, die wir für nebensächlich halten und die bei anderen eine große Wirkung entfalten. Und dann tun wir etwas, wo wir uns sicher sind, dass das jetzt eine ganz tolle Sache ist und wir schmerzhaft lernen müssen, dass es auf lange Sicht nichts gewesen ist. Eltern, die Kinder aufziehen, Paradebeispiel dafür, die wissen davon, ein Lied zu singen. Ohne Schmerzen geht das nicht ab. Und was wirkt vom Vorbild und von den Versuchen, pädagogisch sinnvoll zu wirken, das weiß man nicht, das kann man auch nicht planen. Genauso vielleicht bei Meistern, die viele Lehrlinge in ihrem Leben ausgebildet haben und manchmal Überraschungen erleben, was aus dem einen oder aus dem anderen geworden ist. Unser Handeln, darauf weist der Apostel hin, hat immer Wirkung und Nebenwirkung. Und es gibt keine Garantie, dass man sein Lebenswerk, das, was man tut, absichern kann. Wir können es immer versuchen und das ist auch gut. Was aber in der Rückschau auf unser Leben das Richtige gewesen ist, das weiß nur Gott. Und es hat auch keine Instanz das Recht, über unser Leben zu urteilen, außer Gott, der diese letzte Instanz bleibt. Und dann kann man auch sich diesem Gedanken mit dem letzten Gericht durchaus stellen. Denn wenn man genau hinhört, ist damit Folgendes gemeint: Mit dem letzten Gericht geht es um die Erlösung von der Angst, etwas falsch zu machen. Das ist nämlich das Schlimmste. Die Angst, ständige Angst, etwas falsch zu machen. Und es dann wirklich falsch zu machen. Dietrich Bonhoeffer hat das auf einen einfachen Nenner gebracht. Wenn er schreibt: Der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Kann ich jetzt nicht, muss man mal so einen halben Sonntag mal drüber nachdenken. Aber ich wiederhole es nochmal: Der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Also die Angst davor, letztlich zu scheitern, nicht zu genügen, nicht genug Mensch zu sein, nicht richtig zu funktionieren. Von dieser Angst befreit uns Jesus Christus und hat er uns auch befreit. Und das ist für mich der tröstlichste Gedanke meines Glaubens, dass nicht Menschen am Ende meines Lebens Bilanz ziehen werden, sondern der barmherzige Gott. Und darum wird dieses Gericht nichts zerstören, was gut ist und was leben soll, sondern dieses Gericht wird etwas zurechtrichten, was schiefgelaufen ist. Es wird gerade richten, was krumm geworden ist, und wird aufrichten, was geknickt ist. Das, liebe Gemeinde, ist das Gericht. Und was dann bei Paulus folgt, das ist eine große Anleitung zur Gelassenheit und zur Zuversicht. Das, was nicht vergehen wird, das sind wir selbst, die wir unser Leben auf Christus bauen. Wer sein Fundament auf ihn baut, ist frei. Dessen Leben ist immer bei Gott aufgehoben. Und so wird plötzlich aus dem Bild vom Haus und vom Acker der große Auftrag, an einer anderen, liebevolleren Welt zu bauen. Wir warten ja nicht jetzt aufs schöne Jenseits, wo alles entrückt und luftig ist, sondern wir bleiben ja hier, wir sind hier und leben hier unseren Glauben und unseren Auftrag. Jeder kann einbringen, wofür er begabt ist. Das ist ja eine der großen Visionen des Christentums, dass jeder Mensch gebraucht wird, wenn es anders auf der Welt werden soll. Und die Gemeinde, diese Gemeinde auch, ist wie ein Spiegelbild dafür. Da gibt es die Kreativen, die Orgel und Posaune spielen und Chöre leiten, die singen und musizieren. Und dann gibt es die eher kühlen Köpfe, die gut rechnen können und Kirchen renovieren. Und dann gibt es die Wissbegierigen, die forschen und lesen. Und es gibt die genauen und sorgfältigen, die Gemeindehäuser putzen und den Küsterdienst verantworten. Und dann gibt es die Künstler, die Blumen arrangieren und Bilder malen und Kirchen entwerfen. Und es gibt die Geduldigen, die Kinder erziehen und Schüler unterrichten. Und die Liebevollen, die Kranke pflegen und Sterbenden die Hand halten. Jeder Einzelne. Jede Einzelne hat einen Platz in der christlichen Gemeinde, auch wenn er heranwächst und Fragen an das Leben hat oder auch wenn er alt ist und immer noch Fragen hat, was ja auch ganz gut sein soll und sich verändert und auf der Suche ist. Und das möchte ich für heute festhalten. dass die Vielfalt, in der wir geschaffen sind und wirken können und uns auch sehen können, unsere Unterschiedlichkeit, wenn wir jetzt mit der Maske rausgehen und gleich wieder draußen die Maske absetzen und uns in dieser ganzen Vielfalt sehen können, die ist schön. Und das Zweite, was ich für heute für mich festhalte, dass diese Freiheit von der Angst, dass diese Freiheit von der Angst um mich selbst und die Angst um die Zukunft der Welt, dass diese Freiheit mich erlöst. Gott sei Dank dafür. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.